Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Schwimmen und Beachvolleyball, da werden Weltmeistertitel vergeben. Die FechterInnen suchen neue Europameister. Dazu berichten wir vom Rudern, dem Handball-Final Four in Köln, dem Basketball-Playoff-Finale Spiel 4 und dem Auftakt der Special Olympics in Berlin. Wir sind zum Interview verabredet mit Ralf Denk, Teamchef vom deutschen Bohrer Hans-Grohe-Rennstall. Und wir erzählen die Geschichte der Rollkunstläuferin Cora Bögeholz, die immer besser werden wollte und auf einmal nur noch 39 Kilo wog. Essstörungen im Leistungssport sind gleich auch unser Thema. Heute ist die Tour de Suisse zu Ende gegangen und normalerweise gilt dieses Schweizer Etappenrennen für die Radprofis als Gradmesser für die bald anstehende Tour de France. Allerdings fehlte am Schlusstag fast die Hälfte des gesamten Pelotons wegen Corona. Sportliche Rückschlüsse sind kaum möglich, zumal das Virus in vielen Teams grassiert und die Fahrer nur hoffen können, sich nicht anzustecken bis zum Tour de France Start in Kopenhagen. Auf der letzten Etappe heute setzte sich am Ende doch noch der Favorit durch, berichtet Tobias Oehlmeier.
Als Zweiter der Gesamtwertung ins abschließende Zeitfahren gegangen, hat es für den Briten Geraint Thomas vom Team Ineos am Ende doch noch zu einem klaren Sieg bei der Schweiz-Rundfahrt gereicht. Thomas, der 2018 schon die Tour de France gewonnen hatte, wurde über die abschließenden knapp 26 Kilometer im Kampf gegen die Uhr Zweiter hinter dem belgischen Supertalent Remco Evenepoel. Max Schachmann vom Team Bora Hansgrohe wurde im Tagesklassement in Vaduz in Liechtenstein Sechster und in der Gesamtabrechnung Zehnter. Der Kolumbianer Sergio Higuita war als Gesamtführender in die Abschlussetappe gegangen. Dass seine 2 Sekunden Vorsprung als Bergspezialist nicht gegen Thomas reichen würden, war keine Überraschung. Er landete mit 1 Minute und 12 Sekunden Rückstand auf Rang 2. Dritter wurde der Däne Jakob Fuglsang, weitere 4 Sekunden dahinter. Dennoch ist die Podiumsplatzierung für Higuita ein Achtungserfolg für ihn und für seinen Rennstall Bora Hansgrohe. Das beste deutsche Radsportteam war bei dieser Tour de Suisse, wie so viele andere, von Corona-Fällen gebeutelt. Kapitän Alexander Vlasov musste nach der 5. Etappe in Führung liegend aussteigen.
Ja, und eigentlich wollte ich ja mit Ralf Denk über sportliche Perspektiven sprechen. Als nächstes Rennen steht ja, wie gesagt, für den Teamleiter des deutschen Rennstalls Bora Hansgrohe jetzt die Tour de France an. Aber die Angst vor Corona geht um im Fahrerlager. 3 Erkrankte auch bei Bora Hansgrohe. Freitag musste, wie gehört, Etappensieger Alexander Vlasov aussteigen. Daher meine erste Frage vorhin an Ralf Denk. Wie geht es denn den 3 Erkrankten im Team?
Sehr gut geht's ihnen. Und das ist das Erfreuliche, aber auch das ja, schon ein Stück weit erstaunlich. Und ich kann nur sagen, dass es unseren Sportlern sehr, sehr gut geht, dass sie eigentlich fast keine Symptome haben und trotzdem das Rennen dann beenden mussten. Also weit weg von anderen Erkrankungen, wo man vielleicht schon auch mal trotzdem noch zur Startlinie gegangen ist.
Manche Teams, die zogen sich ja komplett aus dem Schweizer Rennen. Der Großteil der Profis fehlte wegen Corona. Ist man vielleicht insgesamt, wie ja jetzt überall in der Bevölkerung, ein wenig zu lax mit dem Thema umgegangen?
Das glaube ich nicht, weil es gibt im Peloton Teams, die halten sich an die Vorschriften. Es gibt aber auch Teams, die tun ein Stück weit mehr noch als die Vorschriften. Bei denen hat es genauso eingeschlagen wie bei einem Team, das wohl nur in Anführungsstrichen die Vorschriften einhält. Und von dem her kann man die Maßnahmen schon auch ein Stück weit hinterfragen, weil, wie gesagt, schaut eher nach außen aus Glück oder Pech, als wie strikte Maßnahmen keine Fälle und lasche Maßnahmen viele Fälle.
Zu welchem so kann man es nicht werten. Okay, welche Maßnahmen gibt es denn aktuell, kurz gefragt, und zu welchem Team gehören Sie? Mehr Schutz oder eher laxer?
Lax würde ich nicht sagen. Wir haben immer, das weit vor Covid, unsere Hygieneregeln. Und für uns ist aber auch noch wichtig, dass der gesunde Menschenverstand zählt. Ja? Und der gesunde Menschenverstand ist, wenn ich alleine in der Öffentlichkeit rumrenne, auf dem Team, auf dem Parkplatz, auf dem Hotelparkplatz zum Beispiel, dann brauche ich meiner Meinung nach keine Maske mit hohen Covid-Fallzahlen oder ohne hohen Covid-Fallzahlen. Also deswegen der gesunde Menschenverstand, der ist für uns, bei uns im Team, bei Bora Hansgrohe sehr wichtig.
Der gesunde Menschenverstand würde aber auch sagen, keine Autogramms inmitten der Fans und keine Selfies?
Die gibt es sowieso nicht, weil die Teamszone immer mittlerweile abgeriegelt sind und Autogramme kriegt man nur noch durch den Zaun oder über den Zaun. Ja, das ist dann jedem Rennfahrer selbst überlassen, ob er das macht oder nicht. Ich will das auch ein Stück weit frei gestalten. Da muss jeder Rennfahrer damit selbst umgehen. Aber eins ist auch klar, und da sehe ich auch als Gesamtverantwortlicher schon ein Stück weit auch Risiken, wenn man sich nämlich nur noch abschottet. Ja, dann ist unser Sport irgendwann mal so steril, dass gar kein Fan mehr hingehen will zum Radrennen. Mhm. Und auch da muss man schon, sage ich einmal, immer abwägen, weil schlussendlich leben wir auch vom Fan. Mhm.
Nun beginnt ja am 1. Juli die Tour de France in Kopenhagen. Unter welchen Vorzeichen?
Wir werden da, denke ich, mit unserem klassischen Hygienekonzept anreisen. Und das heißt sowieso, vor Anreise wird getestet. Dann während der Tour wird er auch noch mal zweimal getestet vom Veranstalter. Das ist obligatorisch. Und dann hoffen wir, dass wir gesunde Rennfahrer haben, die dann eben auch für die 3 Wochen gut durchkommen.
Sportlich ist Ihr Team ja eigentlich so gut wie selten zuvor aufgestellt, oder?
Ja, wir haben bis jetzt eine ganz tolle Saison gefahren. Wir haben uns neu ausgerichtet. Und die Maßnahmen, was wir getroffen haben in der Neuausrichtung, die haben sehr, sehr schnell Früchte getragen. Und das haben wir sehr stolz drauf.
Aber da Sie noch gar nicht wissen, wer Ihnen zur Tour zur Verfügung stehen wird, wie bereiten Sie Ihr Team unter diesen Umständen dann vor?
Es ist immer wie üblich. Es gibt 2 Wochen vor der Tour de France eine Longlist von circa 12 Fahrern, oder bei uns sind es genau 12 Fahrer. Und von den 12 muss ich 8 auswählen. Und das werden wir die nächsten Tage tun. Normal haben wir uns selbst vorgenommen, das morgen zu tun. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, und da werden morgen noch sehr viele Calls teamintern stattfinden, ob wir schon in der Lage sind, auch nach Rücksprache mit unserem Medical Team, morgen schon 8 zu benennen. Aber wir werden morgen sicherlich vielleicht 5 Rennfahrer informieren. Und dann vielleicht die Tage darauf den Rest.
Alexander Vlasov war ja eigentlich als Mann für die Gesamtwertung bei der Tour vorgesehen. Müssen Sie da jetzt eventuell umdisponieren?
Das werden die nächsten 2-3 Tage zeigen. Aktuell, wie gesagt, geht es ihm gut. Und wenn es nicht schlimmer wird, was wir natürlich nicht hoffen, dann wollen wir schon an dem Plan mit ihm festhalten.
Wen würden Sie denn als Kapitän benennen?
Für das Gesamtklassement haben wir eigentlich nur Alexander Vlasov, der da unter die ersten 5 fahren kann. Und wenn der nicht an der Startlinie steht, dann wird das Team vielleicht umdisponieren und sich andere Ziele setzen, wie zum Beispiel einzelne Tageserfolge oder ein Bergtrikot. Oder da müssen wir zuerst mal neue Ziele definieren. Aber wir sind optimistisch und wir hoffen, dass es Alexander noch schafft zu tun.
Kann man denn unter diesen volatilen Umständen überhaupt ein sportliches Ziel ausgeben?
Ja, wir sind Profis und das ist wichtig. Und man darf nie zum Großereignis oder auch zum kleinen Rennen, ist egal, ohne Ziel fahren. Weil wenn man ziellos irgendwo unterwegs ist, dann wird sowieso nichts.
Dann formulieren Sie das Ziel doch mal einmal für uns konkret, was Sie Ihrem Team dann mit auf den Weg geben, bitte.
Wenn wir mit den besten Leuten dorthin fahren, die, wo wir so jetzt im Kopf haben, jetzt blenden wir mal das Corona aus, dann wäre eine Top-5-Platzierung mit Alexander Vlasov ein großes Ziel von uns. Aber ob wir das erreichen, dafür muss ich zuerst mal die Bestätigung der Medizinabteilung haben, dass er gesund ist. Und das weiß ich erst vielleicht in 3-4 Tagen.
Ralf Denk war das, der Teamleiter des deutschen Bora Hansgrohe Radrennstalls, mit speziellen Sorgen vor der Tour de France in 2 Wochen. Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Sinja Tillmann sind das Überraschungsduo in Rom. Zwar haben sie das WM-Finale knapp verpasst, aber Bronze gewonnen, wenn auch nicht unter den Umständen, die sich die beiden wahrscheinlich gewünscht hätten. Moritz Kühn zum Spiel um Platz 3.
So wollten Svenja Müller und Sinja Tillmann sicherlich nicht das Spiel um Platz 3 gewinnen. Die Gegnerinnen aus der Schweiz mussten Mitte des 2. Satzes aufgeben. Joanna Heidrich verletzte sich an der Schulter schwer und wurde noch auf dem Platz 20 Minuten lang behandelt. Das Spiel lief bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht für die beiden Deutschen. Nach dem verlorenen 1. Satz lagen Müller und Tillmann auch im 2. Durchgang deutlich hinten. Damit endet die Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht mit einer Bronzemedaille. Die Gesamtbilanz ist trotzdem sehr durchwachsen. Zwar überstanden alle 5 Teams die Gruppenphase, 3 schieden aber direkt in der ersten K.O.-Runde aus. Für das Frauenduo Borgasude war im Achtelfinale Schluss.
Sinja Tillmann, die deutsche Beachvolleyballerin, war angesichts der schweren Verletzung ihrer Schweizer Gegnerin nach dem Spiel um Platz 3 hörbar geschockt.
Ja, so ein Ende wünscht man sich überhaupt nicht. Trotzdem sind wir natürlich irgendwie glücklich über das ganze Turnier, wie wir gespielt haben. Deswegen ja, gerade sehr gemischte Gefühle und Gedanken sind wir jetzt gerade auf jeden Fall bei Joanna und hoffen, ja, dass es ihr da bald besser geht.
Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga bereits die 5. Niederlage kassiert und sind auf Platz 12 unter 16 Teams zurückgefallen. Das Team von Bundestrainer Vital Heinen verlor in Brasilia gegen die Türkei glatt mit 0:3. Beste deutsche Angreiferin war Saskia Hippe mit 14 Punkten. Tabellenführer ist Japan mit 7 Siegen in 7 Spielen. Alba Berlin gegen Bayern München, das ist die Finalpaarung der Basketballmeisterschaftsrunde, in der sich die Hauptstädter erneut den Titel sichern konnten. Florian Hecht.
Es war alles dabei, was die Berliner Basketballherzen höher schlagen lässt. Gute Dreier, ein schnelles Spiel, tolle Pässe, eine souveräne Mannschaftsleistung, die auf alles eine Antwort hatte, was von den Münchnern auch noch so versucht worden ist. Und es gab dazu verdient gelben Konfettiregen und den Pokal. Mit 96:81 in München die dritte deutsche Meisterschaft für Alba in Serie geholt, weil die Mannschaft nach der derben Niederlage zu Hause nahezu alles besser machte. Aggressiv von Beginn an, dominant unter den Brettern und dazu treffsicher von außen. Früh eine 11:0 Führung, dann streckenweise mit 25 Punkten vorne. Bayern hatte keine Chance an diesem Nachmittag, an dem die Berliner Basketballherzen im Meisterschaftsmodus schlagen.
Ja, Alba Berlin feiert und Johannes Thiemann sagt zur Bilanz dieser Saison.
Unglaubliche Saison, unglaubliche Saison. Ich freue mich unglaublich, dass wir es geschafft haben, dass wir ja, mit Israel seinem ersten Jahr gleich beide Titel geholt haben. Das ist unglaublich. Ich bin aber sehr, sehr happy.
Ingo Weiß bleibt übrigens 4 weitere Jahre Präsident des Deutschen Basketballbundes. Der 58-Jährige wurde auf dem 57. Bundestag in Hamburg einstimmig wiedergewählt. Auch die Vizepräsidenten Armin Andres, Werner Lechner und Lothar Bösing bestätigte das Plenum in ihren Ämtern. Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, der Deutsche Schwimmverband DSV hat neben Florian Wellbrock einen weiteren Weltklasse-Schwimmer, der Medaillen gewinnen kann. Lukas Mertens bescherte dem Team ja schon einen Top-Start in die WM in Ungarn. Dort beobachtet mein Kollege Lars Becker live die Wettkämpfe. Herr Becker, hat denn der Mertens-Erfolg weitere TeamkollegInnen beflügelt?
Absolut, das hat er. Anna Elend, die nächste möglicherweise große Nummer im Deutschen Schwimmverband. Die Brustspezialistin hatte ja schon im Vorfeld dieser Titelkämpfe alle deutschen Rekorde über 50, 100 und 200 Meter Brust verbessert, war in die Weltspitze vorgestoßen. Sie studiert seit 2 Jahren in den USA, hat enorme Leistungssprünge hingelegt, trainiert vielleicht erstmals in ihrer Karriere absolut professionell und das macht sich bemerkbar. Heute im Halbfinale über die wichtigste Strecke, weil olympisch, 100 Meter Brust, die schnellste im Halbfinale. Anna Elend konnte das selber gar nicht so richtig glauben, weil sie sich gar nicht so schnell angefühlt hatte. Aber sie kam begeistert aus dem Wasser, nur 400 Sekunden über ihrem eigenen deutschen Rekord. Morgen der Griff möglicherweise nach einer Medaille, vielleicht sogar nach Gold. Das wäre natürlich ein ganz, ganz dickes Ding.
Welche Erklärungen haben Sie persönlich als Schwimmexperte für diese Leistungssteigerung, die ja doch ja, überraschend kommen?
Ja, es kommt teilweise überraschend, manches hat sich aber auch angekündigt und es ist keine Leistungsexplosion auf breiter Linie, was den DSV angeht, sondern es sind eigentlich 2 Faktoren. Es ist die Magdeburger Trainingsgruppe von Bernd Berghahn, die ja fast alle Langstrecke schwimmen, also Florian Wellbrock und Sarah Köhler, jetzt auch verheiratete Wellbrock und in der Nachfolge die 2. Generation mit Lukas Mertens und bei den Frauen Isabel Gose. Also diese Trainingsgruppe arbeitet extrem intensiv auch, was die Auseinandersetzung mit technischen Möglichkeiten angeht, Austausch mit der Uni Magdeburg, Austausch mit internationalen anderen renommierten Schwimmtrainern, daher die Erfolge. Und die 2. Sache sind individuelle Geschichten, eben Anna Elend oder auch die neue Hoffnung im Freistil über 100 Meter, der erste Deutsche unter 48 Sekunden, Rafael Miroslav, der geht ja auch noch ins Wasser im Laufe der Tage. Die studieren im Ausland, in den USA, haben da extrem starke Trainingsgruppen und haben sich nicht zuletzt deswegen so stark verbessert.
Soweit ARD-Schwimmexperte Lars Becker live aus Ungarn von den Schwimmweltmeisterschaften. Vielen Dank für den Moment. Und der deutsche Achter, wir bleiben auf dem Wasser, der war gut, sogar sehr gut heute. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes blieb nämlich beim Weltcup im polnischen Posen ungeschlagen. Ansonsten aber ging die deutsche Flotte leer aus, berichtet Jan Dietjogait.
Neue Crew, altes Bild. Der Deutschlandachter fährt weiter ganz vorne mit. Das im Gegensatz zum Vorjahr auf 6 Positionen neu besetzte Flaggschiff hat einen hochüberlegenen Startzielsieg eingefahren. Am Ende lag das Team gut 2 Sekunden vor Australien. Dritter wurde Polen. Allerdings war das Teilnehmerfeld überschaubar. Olympiasieger Neuseeland, Europameister Großbritannien, Rumänien, die Niederlande und die USA waren nicht am Start. Ein positives Signal ist der Sieg des Deutschlandachters aber allemal. Insgesamt ist die Ausbeute des Deutschen Ruderverbandes bei diesem Weltcup enttäuschend ausgefallen. Einer Weltmeister Oliver Zeitler war nicht am Start, ansonsten waren 13 der 14 olympischen Klassen besetzt. Abgesehen vom Deutschlandachter hat es aber keine weiteren Medaillen gegeben, lediglich 3-mal Platz 4.
Mit einer Goldmedaille dank Leonie Ebert war das deutsche Fechtteam erfolgreich in die Europameisterschaft in Antalya gestartet. Das war wichtig nach den eher enttäuschenden Olympischen Spielen von Tokio, bei denen das Team des Deutschen Fechterbundes komplett ohne eine einzige Medaille geblieben war. Mit Säbel und Degen in den Einzeldisziplinen ging es heute. Wie weiter, Sven Herold?
Der nächste Tag ohne Medaille bei der Fecht-EM in Antalya. Im Degenwettbewerb der Männer war für Marco Brinkmann und Richard Schmidt im Viertelfinale Schluss. Ihre niederländischen und französischen Gegner waren zu stark. Bei den Frauen standen die Wettkämpfe mit dem Säbel an. Beste Deutsche dabei, die 23-jährige Larissa Eifler. Sie setzte sich im Achtelfinale gegen Elisabeth Gette, ebenfalls aus Deutschland, durch. In der Runde der letzten 8 war dann aber Schluss. Eifler unterlag Susanna Ciesla aus Polen denkbar knapp mit 13-15. Die bislang einzige Plakette gab es am EM-Eröffnungstag. Am Freitag gewann Leonie Ebert mit dem Florett den Titel. Ab Montag stehen in Antalya dann die Mannschaftswettbewerbe an. Und da erhofft sich der Deutsche Fechterbund dann durchaus nochmal die eine oder andere Medaille.
Cora Bögeholz war ein großes Talent im deutschen Rollkunstlauf. Diese Sportart ist dem Eiskunstlaufen sehr ähnlich, nur dass die Sprünge, Pirouetten und Schrittfolgen nicht auf Kufen, sondern auf Rollen ausgeführt werden. Mit Rollschuhen eben. 4-mal wurde Cora Bögeholz deutsche Jugendmeisterin. Sie startete bei Europameisterschaften. Um sportlich noch besser zu werden, reduzierte sie ihr Gewicht. Die Jugendliche rutschte in die Magersucht ab und wog eines Tages nur noch 39 Kilo. Was folgte, war ein mühsamer Kampf um ihre Gesundheit. Cora Bögeholz hat ihre Geschichte Johannes Seemüller erzählt.
Am Anfang sind da Spaß und Leichtigkeit. Mit 5 kommt Cora Bögeholz über ihre ältere Schwester zum Rollkunstlauf. Ihr gefällt dieser sportliche Mix aus Ausdauerkraft und Beweglichkeit. Das Mädchen ist schnell erfolgreich. Mit 10 gewinnt sie ihren ersten deutschen Meistertitel im Jugendbereich. Bald darauf startet sie für Deutschland bei den Europameisterschaften. Das Rollkunstlaufen bedeutet ihr alles. Dann kommt sie in die Pubertät. Mit 14 verändert sich ihr Körper, sie wird fraulicher. Diese körperlichen Veränderungen machen sich auch im Wettbewerb bemerkbar.
Da waren dann Sprünge und Elemente, die vorher super geklappt haben, die dann erstmal nicht mehr funktioniert haben, was natürlich erstmal total demotivierend ist. Dann kam neben dem Körperlichen auch noch das Psychische dazu. Man war nicht mehr ganz so selbstbewusst, eher, dass ich vieles überdacht habe. Früher als Kind, ich weiß noch, ich bin einfach auf die Bahn gegangen und habe meinen Stiefel gemacht und bin wieder runtergegangen.
Doch jetzt ist die Unbeschwertheit dahin. Hinzu kommen starke Rückenprobleme. Mehrfach muss die Athletin Trainingspausen einlegen. Es kommt, ohne Coras Wissen, zu einem Gespräch zwischen ihren Trainern und Eltern. Die überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn Cora an ihrem Gewicht feilen würde.
Die Rede war da von ungefähr 5 Kilo. Dadurch, dass ich dann weniger Masse hätte, ich eventuell auch weniger Probleme körperlich hätte mit Rücken, Füße und Knien, was da halt alles so geschmerzt hat. Aber das wurde mit mir nie richtig kommuniziert. Also ich habe dann nur so durch die Hintertür zu Hause so Sprüche gehört wie, möchtest du das jetzt auch noch essen? Oder das hat aber ganz schön viele Kohlenhydrate oder das ist aber sehr ungesund. Was bei mir dann halt auch das Gefühl ausgelöst hat, ich bin zu dick, ich muss weniger essen, ich wiege zu viel.
Bald darauf werden ihr die Weisheitszähne gezogen. Sie darf fast nichts essen und verliert an Gewicht. Plötzlich gibt es von allen Seiten Komplimente in der Schule und im Training.
Ich sehe gut aus, dadurch, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Meine Sprünge haben besser funktioniert als vorher. Und ich dann gemerkt habe, okay, es bringt mich voran, es bringt mir etwas. Und habe dann danach meine Ernährung komplett umgestellt. Und bin dann da reingerutscht, weil ich halt positive Erfahrungen damit gemacht habe.
Cora, die sehr perfektionistisch ist, sortiert bestimmte Lebensmittel aus. Sie isst keine Süßigkeiten mehr, Fleisch und Milchprodukte sind irgendwann tabu. Sie verzichtet auf das Frühstück vor der Schule und spart sich somit eine Mahlzeit. Sie ist 15 und nimmt kaum noch Kalorien zu sich.
Dadurch, dass ich wenig gegessen hatte, wenig Nährstoffe fing das dann an mit Sachen wie Haarausfall, dass ich total Haarausfall hatte. Ich war müde, ich war schlapp, ich konnte mich nicht mehr so gut konzentrieren. Ich hatte keine Motivation mehr. Ich wollte irgendwann, war ich so energielos, dass ich nur noch schlafen wollte. Ich wollte am liebsten nur noch ins Bett und ich hatte auch keine Motivation mehr, zum Training zu gehen.
Die Jugendliche wird immer kraftloser. Sie befindet sich auf einer Schussfahrt, die sie nicht mehr stoppen kann. Kurz nach ihrem 17. Geburtstag wiegt sie nur noch 39 Kilo. Gemeinsam mit ihrer Mutter und mit der Trainerin entscheidet sie, mit dem Rollkunstlaufen zu pausieren. Cora zieht sich zurück, denkt viel nach und recherchiert im Netz.
Da war so eine Tabelle mit so Fakten, die halt auf eine Magersucht hindeuten könnten. Und ich habe nur so hier Checkliste, ja, überall ja. Und hatte mich dann da auch sehr stark eingelesen und selbst viel recherchiert und bin dann für mich auch dadurch dann erst zu dem Entschluss gekommen, okay, da stimmt wirklich was nicht.
Cora sucht sich Hilfe bei einer Kinder- und Jugendpsychologin. Sie geht regelmäßig zur Therapie. Trotz einiger Rückschläge entwickelt sich vieles zum Positiven. Allerdings muss ihr Körper erst wieder lernen, richtig mit Nahrung umzugehen. Obwohl Cora sich viel bewegt und wieder normal isst, nimmt sie über 20 Kilo zu. Sie fühlt sich nicht mehr wohl in ihrer Haut, aber...
Irgendwann habe ich dann auch verstanden, der Körper braucht seine Zeit, um sich selbst wieder zu erholen. Ich hatte fast 1,5 Jahre meine Periode nicht. Das hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis sich das Ganze wieder eingependelt hat, bis ich das vom Gewicht wieder reguliert habe, dass ich irgendwann nicht mehr zugenommen habe.
Doch inzwischen hat Cora wieder ihr Normalgewicht erreicht. Sie ernährt sich weiterhin gesund, aber gönnt sich auch mal Schokolade oder eine Pizza. Mit dem wettkampfmäßigen Rollkunstlaufen hat sie nicht wieder begonnen, dafür aber mit einem Studium. Das Thema Essstörungen im Sport, so hat sie festgestellt, ist nach wie vor ein Tabu. Um dies zu ändern, macht die 19-Jährige ihre Geschichte öffentlich.
Wenn ich einer einzigen Person damit helfen kann, dann ist ja eigentlich alles erreicht.
Sensibilisieren, Aufmerksamkeit und Verständnis schaffen für ein Tabuthema, das war das Anliegen von Cora Bögeholz. Und das ist auch das Bestreben der Sportmedizinerin Christine Kopp. Sie beschäftigt sich an der Tübinger Universität schon seit über 20 Jahren mit Essstörungen im Leistungssport und hat dort ein Kompetenzzentrum mit aufgebaut. Zudem ist die Ärztin im medizinischen Kompetenzteam des Deutschen Leichtathletikverbandes DLV. Von ihr wollte ich wissen, woran erkennt man selbst oder auch als Außenstehender ein gestörtes Essverhalten? Was sind die auffälligsten Alarmsignale?
Die Essstörungen im Leistungssport, entweder sie zeigen sich direkt in der Gewichtsabnahme, in der auffälligen, aber das ist ja dann vielleicht auch schon fortgeschritten. Aber es gibt Voranzeichen, auf die man achten muss. Es ist ein verändertes Essverhalten. Das ist zum Beispiel für die Trainer, wenn die Athleten oder Athletinnen im Trainingslager anfangen zu sagen, ich esse im Zimmer. Also das hört man auch ab und zu mal, dass die plötzlich anfangen, heimlich zu essen. Das ist ja was für Eltern, wo man drauf achten sollte, wenn die Kinder plötzlich da sich so ein bisschen aus der Kontrolle entziehen. Und es gibt natürlich auch Anzeichen wie plötzlich ausbleibende Regelblutung bei Frauen zum Beispiel, wo man dann auf jeden Fall mal gucken muss, ob es schon eine Essstörung ist oder einfach nur ein Energiedefizit, was ja mal dem Ganzen vorangehen kann.
Wenn man diese Anzeichen bemerkt, egal ob jetzt man selber oder das Trainingsumfeld oder das familiäre Umfeld, wie sollte dann wann reagiert werden?
Also ich sage immer direkt. Wir hatten im Lockdown jetzt tatsächlich einige Fälle, wo die Mädchen versucht haben, sich selber zu optimieren, weil sie keinen richtigen Trainingsalltag mehr hatten und versucht haben, über irgendwelche YouTube-Filme oder was auch immer andere Ernährungsformen zu machen. Und da sind zum Teil wirklich im halben Jahr 10 Kilogramm Gewicht verloren worden. Und wenn man da direkt einschreitet, hat man das Glück oder die Hoffnung, dass sich es gar nicht in eine Essstörung entwickelt. Das ist ja immer das, was ich versuche, indem man sehr, sehr frühzeitig agiert und sehr, sehr frühzeitig dem Ganzen einen Riegel vorschiebt.
Kann man das genau definieren, ab wann eine Essstörung tatsächlich eine Erkrankung ist?
Nee, weil das schleichend ist. Ich spreche jetzt nur für den Sport und nicht für die Allgemeinheit. Wir haben eine Essstörung in der Normalbevölkerung, das ist normal. Und diese Zahlen haben wir natürlich auch im Sport, weil das bildet ja auch ein Bild der Allgemeinbevölkerung ab. Aber wir haben natürlich hier die Gefahren, dass in manchen Sportarten ein dünnes Körpergewicht gern gesehen wird. Und dann rutscht man in so ein Energiedefizit, RED-S-Syndrom, relatives Energiedefizit im Sport. Und da muss man letztendlich, da ist der Übergang in eine Essstörung sehr schleichend. Und am besten ist, es gibt gar keinen Übergang, sondern man erwischt es gleich in diesem Energiedefizit, um dann auch eine bessere Therapiemöglichkeit zu haben, weil eine Essstörung an sich ist eine chronische Erkrankung, die schwer zu behandeln ist und wenig Erfolg oft hat, auch in der Therapie.
Gibt es prädestinierte Sportarten, in denen AthletInnen besonders leicht in solche Essstörungen geraten können?
Ja, auch wenn die Sportarten dann die Augen verdrehen, wenn sie wieder aufgeführt werden, es sind einfach die ästhetischen Sportarten. Also es gibt Sportarten wie die rhythmische Sportgymnastik, wo das Körperbild ja auch mitbewertet wird. Zum Teil muss man sehen, wo ein Körperfettgehalt von 3% normal ist. Also wenn man es jetzt mit Kaliber misst, was bei der normalen Bevölkerung 13, 15, 14% wäre, also so, dass man die Relation mal sieht. Es gibt das Kunstturnen, wo natürlich auch ein Körpergewicht eher niedrig sein muss. Es gibt Sportarten, wo Gewicht gemacht wird, um in einer Gewichtsklasse starten zu können. Da ist man auch mal gern dabei. Und natürlich Sportarten wie, ich komme aus der Leichtathletik, Langstreckenlauf, Hochsprung, solche Dinge, wo man natürlich vermeintlich mit weniger Gewicht vermeintlich einen besseren Erfolg hat.
Gibt es in diesen Sportarten Parameter, also Kontrollmöglichkeiten, die eingehalten werden müssen? Mir fallen die Skispringer beispielsweise ein mit einem gewissen BMI.
Die Skispringer haben reagiert, da gab es ja diese als Sven Hannawald und so, die haben reagiert und haben ein Mindest-BMI festgesetzt. Das Problem ist immer nur, dieser Mindest-BMI, wir hatten das im DLV auch schon diskutiert, ob wir so ein Mindest-BMI einführen, das bringt aber nichts, wenn das nur Deutschland macht. Sondern das muss dann weltweit passieren, weil sonst haben wir ja wieder verzerrte Wettbewerbsbedingungen, wenn wir ehrlich sind. Aber es wird mehr drauf geachtet. Und jeder Kaderathlet hat ja einmal im Jahr einen Check, wo er machen muss. Das ist vorgegeben, entweder vom Landessportbund oder vom Deutschen Olympischen Sportbund, je nachdem, in welcher Klasse der oder die Athletin startet. Und da wird natürlich auf solche Dinge geachtet wie Körpergewicht, Regelblutung, Ermüdungsfrakturen, häufige Infekte etc. Und dann kann da auch gehandelt werden oder muss auch gehandelt werden.
Das heißt also, wenn AthletInnen beispielsweise sich im Ausland Trainingsgruppen oder Projekten anschließen und damit außerhalb der Kontrolle der nationalen Verbände sind, gäbe es trotzdem Möglichkeiten, da präventiv oder zumindest kontrollierend einzugreifen?
Das war früher tatsächlich ein Problem, weil die haben dann zum Beispiel aus USA oder aus Kanada oder was auch immer, wo sie sich aufgehalten haben, haben die dann irgendwelche medizinischen Atteste geschickt. Und die waren für uns natürlich auch sowohl von Verbandsebene wie auch vom DOSB-Seite gar nicht, stimmt es, was da steht und was machen die überhaupt. Die haben oft ganz andere Maßstäbe an die Untersuchungen. Aber seit anderthalb Jahren oder fast 2 Jahren muss man auch als deutscher Athlet, wenn man im Ausland ist, eine DOSB-lizenzierte Untersuchungsstelle aufsuchen, um sich fit zu schreiben praktisch für den nächsten Wettkampf. Also für ein Jahr gilt es dann. Und das heißt, auch Athleten, die in den USA trainieren, müssen sich einmal im Jahr in irgendeinem lizenzierten Untersuchungszentrum in Deutschland mittlerweile zeigen.
Nun sind ja AthletInnen, die unbedingt starten möchten und sich optimieren möchten, sicherlich auch erfindungsreich und finden möglicherweise Schlupflöcher. Gibt es die?
Ich glaube, es wird schwierig, weil ich mich ja dann selber praktisch konterkarieren muss. Ich lizenziere, ich bin lizenziert, ich bin aber auch im DOSB tätig, das ist ein bisschen schwierig. Aber letztendlich ist es schon, dass der DOSB mittlerweile wirklich sehr streng ist und dann die Athleten dann auch mal aufgefordert werden, das auch wirklich zu tun. Und es gibt auch vom IOC, also Internationales Olympische Komitee, gibt es ja auch regelmäßige Statement-Papiere, wo ganz klar zum Gewicht und zu solchen Dingen alle 2, 3 Jahre aktualisiert wird und auch ganz klar mit so einem Ampelsystem gearbeitet wird. Grün, Gelb, Rot. Und daran kann man sich ganz gut halten, auch als Untersuchungszentrum. Und das wird mittlerweile auch in anderen Ländern angewandt. Also USA ist auch mittlerweile strenger als früher und auch Großbritannien, Frankreich, sodass den Athleten oder Athletinnen das ein bisschen schwerer gemacht wird, so da sich so durchzuschummeln. Das ist immer möglich. Also ich lege dafür niemand die Hand ins Feuer, aber es sollte nicht sein, sagen wir mal so.
Also diese Kontrollmöglichkeiten, die Sie da gerade angesprochen haben, sind aus Ihrer Sicht gesprochen deutlich mehr als ein Alibi?
Also wenn ein Athlet oder eine Athletin wirklich ein Problem hat diesbezüglich, und da ist man die letzten 3, 4 Jahre deutlich weiter, wie man früher war. Ich beobachte das ja schon über 20 Jahre. Dann ist wirklich für uns auch als Untersuchungszentrum die Möglichkeit gegeben, so eine Athletin oder einen Athleten auch mal nicht voll gesund zu schreiben. Das heißt, ich setze die auf Gelb oder Orange, wie man sagen will. Und das heißt, der oder die Athlet startet. Das kriegt die Bevölkerung gar nicht mit. Auch die Presse bekommt es nicht mit, ganz bewusst. Und die hat aber Vorgaben, was sie zu tun hat. Also sei es jetzt regelmäßig an Ernährungsberatungen teilnehmen, regelmäßig Psychotherapie zu machen, regelmäßig sich beim Frauenarzt vorzustellen, je nachdem, was die Ausprägung im Moment von ihrer Erkrankung ist. Und dann kann man so einen Athlet dann schon auch mal ein bisschen an der langen Leine unter Beobachtung natürlich lassen. Aber es gibt ganz, ganz klare Ausschlusskriterien. Das heißt, eine festgestellte Essstörung oder Störungen am Herzen. Die haben ja manchmal dann auch so eine Bradykardie, also einen verlangsamten Herzschlag. Ich hatte Athletinnen oder habe jetzt die Woche erst eine Anfrage gekriegt aus Berlin, die hatten einen Ruhepuls von 29. Und dann wird es auch besorgniserregend. Und dann muss man natürlich so jemanden dann ganz klar aussperren.
Haben denn die Athletinnen Ihrer Erfahrung nach oder auch alle anderen Beteiligten, wie die Familie, das Trainingsumfeld, überhaupt ein objektives Urteilsvermögen? Oder sind sie selbst zu sehr Beteiligte, die nicht genau hinsehen können oder vielleicht auch nicht hinsehen wollen?
Das ist eine Mischung aus allem. Das ist tatsächlich eine Mischung aus allem. Wir haben natürlich die überehrgeizigen Eltern, die stolz sind, wenn der Sohn, die Tochter irgendwo was erreicht und die vielleicht sich auch in falschen Medien informieren und tatsächlich vielleicht noch dieses Old Fashion haben, ein Kilogramm leichter macht dich eine Sekunde schneller als Beispiel jetzt, die dann natürlich auch alles tun, um die Tochter oder den Sohn weiterzubringen. Wir haben noch Trainer, die vielleicht nicht die Ausbildung haben, wobei die jungen Trainer, und das merke ich im Alltag, viel besser ausgebildet sind diesbezüglich und auch den Mut haben vielleicht, frühzeitig zu reagieren und sich dann wirklich Hilfe zu holen und auch verstanden haben, dass wenn man im Team arbeitet, das heißt der Trainer, die Eltern, die Athletin, das Management, die ganzen Arztgruppen, die mit involviert sind, jetzt bin ja nicht nur ich bin kein Psychologe, ich bin kein Orthopäde, sondern die ganzen Disziplinen, die damit sind, und je früher und je intensiver man arbeitet, umso schneller geht es so einem Athlet wieder besser und dann kann er ja wieder performen, wie es so heißt, dann ist es ja nicht gesagt, dass jeder, der eine Essstörung oder ein Energiedefizit hat, für immer aus dem Sport draußen ist. Gar nicht. Das will man ja nicht. Man will nur, dass er gesund den Sport betreibt.
Die Tübinger Sportmedizinerin Christine Kopp war das zu Essstörungen im Leistungssport. Das Interview findet sich in einer längeren Version mit weiteren Aspekten, auch zu helfenden Netzwerken, in unserer Audiothek und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Dort haben wir auch weitere Informationen und Kontakte zum Tübinger Kompetenzzentrum aufgeführt. Zwei Rasenfinale innerhalb einer Woche und beide Male verliert Tennisprofi Daniil Medvedev. Der Russe, der noch den Kölner Oskar Otte im Halbfinale gestern bezwungen hatte, verliert nach dem Endspiel letztes Wochenende in Zertogenbosch, auch das diesmal in Halle. Uli Schäfer mit der Turnierbilanz.
Fast 100.000 Zuschauer, tolle Stimmung auf dem Center Court und Weltklasse-Spieler. Und anstelle des verletzten Alexander Zverev begeisterte diesmal ein anderer Deutscher die Tennisfans.
Oskar Otte!
Es war unglaublich, einfach wie hier alle abgegangen sind die letzten Tage für mich.
Super Spieler und aus Köln, mehr geht nicht.
Ganz klasse Leistung.
Oskar Otte kannte ich überhaupt nicht, aber ich finde, der Junge spielt spitzenmäßig.
Und hat gute Mentalität, glaube ich, sonst wäre er nicht so weit gekommen.
Wie zuletzt schon in München und Stuttgart kam Oskar Otte bis ins Halbfinale, wo er zwar gegen die Nummer 1 der Welt, Daniil Medvedev, unterlag, aber wieder tolles Tennis zeigte. Otte ist mit 28 in der Form seines Lebens. Und weil er so erfolgreich ist, steht er jetzt unter den Top 40 der Weltrangliste.
Dass es jetzt langsam echt in die richtige Richtung geht und ich oben mitspielen kann und auch oben bin, würde ich jetzt mal sagen, das ist einfach für mich selber einfach nur eine Bestätigung und das macht mich selber auch einfach auf mich mega stolz, was ich jetzt geleistet habe.
Alle anderen deutschen Spieler sind leider schon in der ersten Runde ausgeschieden. Das war früher in Halle noch ganz anders. Aber zum Glück gibt es ja Alexander Zverev und Oskar Otte. Der fährt jetzt mit viel Selbstvertrauen zum Grand Slam Turnier nach Wimbledon.
Klar, ich habe jetzt echt gut 2 Wochen auf Rasen gespielt. Von daher freue ich mich erstmal mega auf Wimbledon. Ich hoffe, dass ich damit meine Leistung anknüpfen kann und vielleicht einiges reißen kann.
Zuzutrauen ist es ihm, genauso wie dem Turniersieger von Halle.
Hubert Hurkacz!
Der Pole gewann überraschend und vor allem deutlich das Finale gegen den Russen Medvedev. Der wurde vom Turnier in Wimbledon wie alle anderen Spieler und Spielerinnen aus Russland und Belarus ausgeschlossen. In Halle bekam er dagegen von den Tennisfans richtig viel Applaus.
Das bedeutet mir richtig viel. Ich freue mich schon wiederzukommen. Danke für die super Unterstützung hier in Halle.
Weltklasse Tennis und tolle Stimmung auf dem Center Court. Auf ein neues im nächsten Jahr. Dann feiert das Turnier in Halle sein 30-jähriges Jubiläum.
Mehrere Top-Spielerinnen hatten für das Damentennisturnier in Berlin kurzfristig abgesagt, sehr zum Ärger von Turnierdirektorin Barbara Rittner, die zwar kein Strafsystem für Absagen fordert, aber mehr Bewusstsein für die Arbeit der Organisatoren und weniger Egoismus. Zum sportlichen Finale Guido Ringel.
Verletzungen im Profisport sind immer schlimm, aber im Finale abzubrechen, weil es nach einem Umknicken nicht mehr geht, ist doppelt bitter. Belinda Bencic aber konnte einfach nicht mehr. Ende des ersten Satzes im Endspiel von Berlin war die Schweizerin umgeknickt. Erst blieb sie liegen auf dem Rasen, ließ sich dann behandeln und konnte erst einmal weiterspielen. Das Match wieder aufnehmen gegen Ons Jabeur aus Tunesien. Nach dem verlorenen ersten Durchgang aber und nur wenigen gespielten Punkten im zweiten war dann Schluss. Bencic ging zum Netz, um der Topgesetzten im Turnier Jabeur zum Erfolg zu gratulieren. Am Ende einer insgesamt erfolgreichen Woche mit gutem Wetter und vor allem Spitzentennis steht ein trauriger Abschluss. Immerhin passte am Finalwochenende der Zuschauerzuspruch, sodass dieses Rasenturnier in der deutschen Hauptstadt eine gute Zukunft haben dürfte.
Die Special Olympics Deutschland sind gestartet. Die Special Olympics, das ist die größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Diese Veranstaltung ist das größte inklusive Sportereignis hierzulande. Mehr als 4000 AthletInnen sind in 20 Sportarten am Start. Im kommenden Jahr finden sogar die Special Olympics World Games ebenfalls in Berlin statt und damit erstmals in Deutschland. Denise Krebs berichtet.
Es ist geschafft. Gefühle der Erleichterung und der Vorfreude auf die nächsten Tage machen sich im Organisationsteam der Special Olympics breit. Denn nach monatelanger Vorbereitung brennt sie nun endlich die Flamme für die nationalen Titelkämpfe. Rund 4000 Athletinnen und Athleten mit geistigen und mehrfachen Behinderungen und auch nicht behinderte Sportlerinnen und Sportler treten gegeneinander an. Mehr als nur ein Grund zur Freude fällt dabei dem Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin, Philipp Bertram, ein.
Das ist ein wahnsinnig wichtiges Zeichen, weil das dafür steht, dass quasi wieder auch ihr eigenes Leben, ihre Selbstbestimmung greifen kann, dass sie entscheiden können, ich gehe zum Sport, ich gehe trainieren und kann wieder an Wettkämpfen teilnehmen. 2 Jahre lang war das weg und man hat gemerkt, was das mit unseren Athleten gemacht hat. Und jetzt ist es einfach wie so ein Aufbruch und man spürt das überall. Alle haben Lust und Freude und Spaß.
Bereits vor 30 Jahren, genauer am Tag der Deutschen Einheit, wurde die Initiative Special Olympics Deutschland e.V. gegründet. Mittlerweile hat der Verband mehr als 40.000 Aktive. Es ist die größte inklusive Sportveranstaltung in diesem Jahr in Deutschland. Während die Athleten um Gold, Silber und Bronze kämpfen, verfolgt Philipp Bertram ein anderes Ziel.
Es geht uns ja darum, und das werden wir erreichen, einfach Begegnungen zu schaffen, dass wir wahrgenommen werden, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, also Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenkommen.
Es sind Meisterschaften, während derer das Motto zusammen und schlagbar gelebt werden soll. Doch worauf freuen sich eigentlich die Teilnehmer besonders?
Dass man halt mit Leuten zusammenspielt und dass es auch so ausgetragen wird.
Sie mit uns zusammen machen, also auch unsere Freunde halt, macht es doch, also wir machen es eigentlich zusammen so als Team. Und das ist eigentlich das Schönste so.
Dass ich mal eine Medaille gewinne.
Zu gewinnen, also vor allem da zu stehen und so, das macht einen einfach glücklich.
Insgesamt bei 20 Sportarten, darunter auch nicht-olympische wie Boccia, Bowling oder Rollerskating, können die Teilnehmer bei den Special Olympics Medaillen gewinnen. Egal ob im Teamwettbewerb oder einzeln.
Es hat nicht viel gefehlt, dann wäre Motorradpilot Marcel Schrötter beim Heimrennen auf dem Sachsenring unter die Top 3 gekommen. Raimo Hinsdorf.
Nur wenige Zentimeter fehlten dem Lokalhelden zu einem Podestrang. Marcel Schrötter war auf bestem Wege, die Hoffnung der über 95.000 Fans auf einen Deutschen bei der Siegerehrung zu erfüllen. Der Vilgertshofener hatte sich im Moto2-Rennen zwischenzeitlich den 3. Platz geschnappt. Nach all der Schinderei bei brütender Hitze dann ein Schaltfehler von Schrötter in der vorletzten Runde. Und Sam Lowes, der Brite, kassierte den Deutschen wieder ein. Am Ende also Platz 4 für Marcel Schrötter beim Triumph des Spaniers Augusto Fernandez. Schrötter trotzdem vom Publikum gefeiert, genau wie der Sieger in der Königsklasse beim Deutschland Grand Prix, Weltmeister Fabio Quartararo, raste auf der Yamaha zum Sieg vor den Ducati-Piloten Joan Zarco und Jack Miller. Platz 16 für Stefan Bradl. Über das gesamte Wochenende hatten 232.000 Fans die Rundenjagden am Sachsenring verfolgt. Ein neuer Zuschauerrekord auf dem traditionsreichen WM-Kurs in der Nähe von Chemnitz.
In der Handball-Champions League hat es für den THW Kiel ja nicht zum Finaleinzug gereicht. Der ersehnte Titelgewinn war damit futsch. Aber dennoch hat sich das Team heute von Trainer Philipp Jiecher für das Spiel um Platz 3 motivieren lassen. Thomas Kohs.
Mit einem Handballkrimi hat sich der THW Kiel in die Sommerpause verabschiedet. Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Kieler mit 37:35 nach 7-Meter-Werfen gegen Veszprém aus Ungarn durch. In der regulären Spielzeit lagen die Kieler eine Viertelstunde vor dem Ende vor den knapp 20.000 Zuschauern in der Köln Arena noch mit 4 Toren hinten, kämpften sich aber zurück. Im 7-Meter-Werfen konnten sie sich dann auf ihren Torwart Niklas Landin verlassen. Kiel kassiert außerdem eine Prämie von gut 100.000 Euro. Noch am Abend fliegen die THW-Handballer zurück nach Kiel und schauen auf eine gute Saison zurück. Mit dem Pokal- und Supercup-Erfolg gab es 2 Titel. Dazu schafften sie erneut die Qualifikation für die Champions League.
Und Kiels Patrick Winczek kann dem Turnier am Ende dann doch noch Positives abgewinnen.
Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollten einen schönen Ausklang der Saison haben. Wir wurden noch nie Dritter bei dem Turnier. Also von daher haben wir vielleicht das kleine Finale gewonnen. Und ich glaube, da haben wir auch allen Grund dazu, uns zu freuen.
Die Golfer Will Zalatoris aus den USA und Matthew Fitzpatrick aus England haben vor dem Finale der US Open in Brooklyn die größten Chancen auf ihren ersten Sieg bei einem Major-Turnier. Die beiden Jungprofis haben mit jeweils 206 Schlägen einen Schlag Vorsprung auf Titelverteidiger Rahm aus Spanien. Spannend ist aber auch, wie die Atmosphäre bei diesem ersten Turnier nach der umstrittenen Saudi-Tour LIV ist. Diese US Open stehen ja ganz im Zeichen der gespaltenen Golfwelt. Heiko Olderb hat in den letzten Tagen Ohren und Augen offen gehalten beim dritten Major des Jahres.
Es hatte schon eine Prise Suffisanz, dass am Donnerstag, als Phil Mickelson im Brookline Country Club zum ersten Abschlag der US Open schritt, der Song Here Comes the Money gespielt wurde. Die Musik war eine Anspielung auf die 200 Millionen Dollar Antrittsgage, mit der Mickelson zur LIV-Tour gelockt wurde, der neuen von Saudi-Arabien finanzierten Golfserie, die einen tiefen Keil in die Sportart getrieben hat. Es geht um sogenanntes Sportswashing, um Moral, Gier und ganz viel Geld. Und Mickelson gilt als das Gesicht des Ganzen. Er und auch andere Stars, die der PGA-Tour den Rücken gekehrt haben und den saudischen Millionen gefolgt sind, wie Dustin Johnson oder Bryson DeChambeau, spielen nach der LIV-Premiere vergangene Woche in London nun erstmals wieder in den USA. Zwar hat die PGA-Tour alle Überläufer gesperrt, da sie jedoch keines der vier Major-Turniere ausrichtet, dürfen Mickelson und Co. in Brookline, am Stadtrand von Boston, dabei sein. Allerdings wurde es für den sechsmaligen Major-Champion Mickelson zu einem medialen Spießrutenlauf. Er schwitzte, er stammelte, suchte nach Worten. Und da es ihm sichtlich misslang, zu erklären, was denn nun so toll an dieser neuen Tour sei, finanziert von einem Land, das für seine Menschenrechtsverletzungen bekannt ist, wurde er kleinlich und verwies darauf, dass doch bitte schön jeder immer nur eine Frage stellen möge. Ganz anders zeigte sich Rory McIlroy. Der Nordire gilt als das Gesicht der Anständigen, derjenigen, die der PGA-Tour treu bleiben, sich nicht mit Geld locken lassen. Warum?
Because in my opinion it's the right thing to do.
Weil es einfach das Richtige ist. Diese Tour wurde von Spielern wie Jack Nicklaus oder Arnold Palmer geschaffen. Sie haben hart dafür gearbeitet und ich würde es hassen, wenn sich das alles im Nichts auflöse. McIlroy hielt nicht zurück, sondern kritisierte die Abtrünnigen scharf.
They've made their decision.
Mein Vater sagte mir mal, wo du dein Bett aufschlägst, da schläfst du auch. Sie haben ihr Bett aufgeschlagen. Damit müssen sie nun leben. Mickelson zeigte Verständnis für die Worte und entgegnete mit einer Art Charmoffensive. Ich respektiere Rory, seine Karriere und seine Ideen. Und ich respektiere alle Spieler, die sich entschieden haben, auf der PGA-Tour zu bleiben. Sie haben ein Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Denn Rappaport überraschen derartige Aussagen nicht. Der Journalist berichtet für das Monatsmagazin Golf Digest und meinte gegenüber dem Deutschlandfunk:
They have a contract now with LIV Golf.
Die Spieler haben einen Vertrag mit LIV Golf und sie haben Antworten vorgelegt bekommen. Deshalb hören wir so viel von Respekt. Respekt für das Spiel, Respekt für die Entscheidungen anderer. Oder wir hören etwas davon, dass sie Golf zu Wachstum verhelfen wollen. Niemand will ehrlich zugeben, dass es ihnen vor allem ums Geld geht. Denn keiner will seinen Gehaltscheck aufs Spiel setzen. Die Fans in Brookline nahmen Mickelson oder auch Dustin Johnson den Wechsel nicht übel. Es gab in den vergangenen Tagen weder Proteste noch Anfeindungen oder negative Zwischenrufe. Die neue Tour ist finanziell äußerst lukrativ. Sie bietet weitaus mehr Geld für weniger Turniere. 4,7 Millionen Dollar bekam der Südafrikaner Charles Schwartzel für seinen Sieg bei der Premiere in London. Zum Vergleich, Scotty Scheffler aus den USA erhielt für den Gewinn des prestigeträchtigen Masters in Augusta im April 2,7 Millionen. Die PGA-Tour könne, betont Dan Rappaport, finanziell einfach nicht mit dem saudischen Geld mithalten. Doch der Golfjournalist sieht trotzdem eine Chance.
They can win this by keeping the best young players. I think that's really
Sie können diesen Streit gewinnen, wenn sie die besten jungen Spieler halten. Das wird entscheidend sein. Profis wie Scottie Scheffler, Colin Morikawa, Rory McIlroy, John Rahm, Jordan Spieth, Justin Thomas. Dieser Kern muss gehalten werden.
I still think that they can come out on top, but they absolutely have to keep that core.
Der Spanier John Rahm, der als Titelverteidiger nach Brookline kam und erneut gute Chancen auf einen Sieg hat, betonte bereits, dass er mit Geld nicht zu locken sei. Selbst wenn er 400 Millionen Dollar verdienen würde, so der 27-Jährige, würde sich sein Leben dadurch kein Stück ändern. Ihm sei es ohnehin noch nie ums Finanzielle gegangen. Er spiele Golf aus Liebe. Zudem interessiere ihn die Geschichte und die Tradition. Und genau das finde er auf der PGA-Tour.
Gleich ab 20 Uhr wird das nächste Formel-1-Rennen gestartet. Der Große Preis von Kanada beeindruckt nicht nur mit der Rennstrecke auf der Île Notre-Dame mitten im gewaltigen St. Lorenz-Strom, sondern auch mit dem Startplatz von Haas-Pilot Mick Schumacher, berichtet Achim Scheu.
Gewonnen haben in Kanada seit 2015 ausschließlich Fahrer, die aus der ersten Reihe gestartet sind. Aber auch ohne diese Statistik ist Max Verstappen im Red Bull der Dominator. Der Weltmeister startet von der Pole Position. Zweiter im Qualifying Fernando Alonso im Alpine vor Carlos Sainz im Ferrari. Die Titelhoffnungen von Charles Leclerc werden immer kleiner. Nach seinem Motorschaden in Baku vor einer Woche mussten diverse Motorenteile erneuert werden. Der Ferrari von Leclerc wird nach Entscheidung der Rennleitung in die letzte Startreihe zurückversetzt. Leicht verbessert zeigt sich Mercedes. Lewis Hamilton startet von 4, Teamkollege George Russell von Rang 8. Das beste Qualifying seiner bisherigen Formel-1-Karriere lieferte Mick Schumacher ab, Platz 6. So weit vorne stand er mit seinem Haas noch nie. Enttäuschend hingegen Sebastian Vettel, nur Startplatz 16 in seinem Aston Martin.
Und Paralympicsieger Johannes Flors hat seinen Weltrekord über 200 Meter verbessert. Der Prothesensprinter aus Leverkusen kam in Regensburg bei den internationalen deutschen Paraleichtathletikmeisterschaften nach 20,69 Sekunden ins Ziel. Tags zuvor hatte der 27 Jahre alte Weltmeister bereits souverän die 100 Meter in 10,67 Sekunden gewonnen. So langsam geht der Sport am Sonntag zu Ende, aber nur für den Moment, denn nachher gibt es noch das Sportgespräch mit Marco Bode. Der ehemalige Aufsichtsratschef von Fußball-Bundesligist Werder Bremen und frühere Nationalspieler hat viele Ideen, wie der Fußball reformiert werden kann, auch bei der 50-plus-1-Regel.
Also meine präferierte Lösung bei 50-plus-1 wäre, dass man die Ausnahmeregelungen sozusagen beseitigt.
Also
und zwar nicht die Clubs beseitigt, sondern die Regeln so ändert, dass sich auch Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, Hoffenheim und so ein wenig müsste man sich auch nochmal Leipzig anschauen, weil da wird 50-plus-1 zwar eingehalten, aber es ist auch eine sehr kreative Konstruktion, dass man da eher dafür sorgt, dass dort 50-plus-1 wieder gilt. Nochmal, das ändert auch nicht den sportlichen Wettbewerb so sehr. Also niemand sollte glauben, 50-plus-1 ist das einzige Problem. Das ist es nicht. Wir müssen auch auf europäischer Ebene nochmal eigentlich über Financial Fair Play oder wie es jetzt in Zukunft heißen soll, Financial Sustainability reden. Vielleicht müssen wir sogar irgendwann über Ausgabenkontrollen reden. Das sind aber alles so irgendwie auch ein bisschen unromantische Maßnahmen und Dinge, die auch ein wenig gegen unsere Vorstellung von Marktwirtschaft vielleicht laufen. Ich bin aber ein Freund davon, ich habe immer gesagt, die soziale Marktwirtschaft muss sozusagen das Vorbild sein, auch für den Fußball. Es kann nicht ein freier kapitalistischer Ansatz sein, weil dann werden die Unterschiede so groß, dass es am Ende ja keinen Spaß mehr macht und keine Spannung mehr entsteht.
Um 23.30 Uhr hier im Programm das Sportgespräch mit Ex-Fußball-Nationalspieler Marco Bode und Matthias Friebe. Live oder wann immer Sie wollen, auch in unserer Audiothek. Ich bin Astrid Ravul. Das Sportteam hier dankt mit mir zusammen fürs Zuhören.